Morgen. Heute geht es um Jesus, aber natürlich möchte man wissen, wer ich bin. Von meinem Namen her kann man schon wissen, dass ich keine echte Deutsche bin. Ja, vorgestern sprach ich mit jemandem am Skype und dann sagte, ja, du sprichst nicht wie die anderen Deutschen, deine R, so rollen sich, so rrr, rrr, so habe ich gesagt, ja, weißt du, ich lebe im Siegerland. Und daher kommt vielleicht, ja, seit 1990 lebe ich in Deutschland, in dem Heiligen Land, also im Siegerland. Aber ich bin vor 30 Jahren, dieses Jahr wird 30 Jahre, 2013, also in der Türkei zum Glauben gekommen, durch Evangeliumsrundfunk. Meine Eltern waren Muslime und durch die Radiosendungen habe ich die Missionare kennengelernt, dann eine Gemeinde und dann durch die Gemeinde, dann bin ich dann halt zu Jesus gekommen, beziehungsweise er hat mich gerettet und zu seinem Eigentum gemacht. Ich bin seit 1990 hier und dann vollzeitlich im Dienst. Ja, unter Türken arbeite ich, unter Muslimen. Und ich bin öfters in der Türkei, auch in osteuropäischen Ländern, weil Türken bzw. Turkvölker leben in vielen verschiedenen Ländern auf dieser Erde. Circa 200 bis 220 Millionen Menschen sprechen Türkisch oder türkische Dialekte, somit die türkische Sprache fünftgrößte Sprache der Welt. Ja, nicht alle Türken sind Muslime. Und es gibt Turkvölker, die sind christlich sind. Und es gibt Turkvölker, die sind jüdisch sind, beziehungsweise den jüdischen Glauben angenommen sind. Einer davon sind Hazaren, sie leben im Iran, Süden Iran. Die anderen sind Karaimen, meine Mutter ist verwandt mit denen. Und sie sprechen Tatarisch, also ein Dialekt des Türkischen. Man kann diese Dörfer von diesen Leuten in der Ukraine, Süden Ukraine, heute noch besuchen. Und es gibt buddhistische Turkvölker, animistische Turkvölker. Es gibt aber auch, wie gesagt, muslimische Turkvölker. Die meisten Turkvölker sind Muslime. Ja, noch Fragen über meine Person gibt und so weiter, kann man noch nachher an mich Fragen stellen. Ich bin Mitarbeiter der Südosteuropa-Mission, das ist vielleicht bekannt, und das ist in Siegen. Früher war in Siegen Geisweit und heute sind wir in Siegen Freudenberg untergebracht, weil wegen einer Dachschaden müssen wir das Haus komplett aufgeben und haben wir jetzt ja neues Missionshaus. Offenbarung Kapitel 5, die Verse 5 bis 10 gesagt, aber ich möchte uns 1 bis 10 lesen, damit wir den Zusammenhang etwas näher ja verstehen. Wer möchte, könnte aufstehen. Ich weiß, in Osteuropa werden immer aufgestanden. Aus der Elberfelder Übersetzung lese ich. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und du hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und aus jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über der Erde herrschen. Bitte nimm Platz. So viel aus Offenbarung Kapitel 5. Apostel Johannes befindet sich auf der Insel von Patmos. Übrigens nicht weit weg von der türkischen Küste. Thomas kennt die Gegend besser. Natürlich, wenn man etwas südlich von Ephesus bzw. Milet fährt und wenn das Wetter klar ist, man kann Richtung Westen drehen und auf der Ferne sieht man eine Inselgruppe. Also hinter diesem Inselgruppe befindet sich der Insel Patmos, so circa 2,5-3 Stunden entfernt mit dem Boot von der türkischen Küste. Apostel Johannes ist dort, weil er wurde verbannt durch Kaiser Domitian. Und Gott offenbart ihm dort eine besondere Art und Weise. Und ja, er befindet sich, er sieht sich im Himmel. Und auch die Gemeinde natürlich befindet sich im Himmel, nämlich ab Kapitel 4 in Offenbarung Kapitel 4. Und was er dort sieht und was er dort hört, schreibt er nieder. Und so haben wir heute das Buch Offenbarung, also das letzte Buch der Bibel in unseren Händen. Es ist schwierig, manche Stellen zu verstehen, ich gebe es zu, aber nicht unmöglich. Ja, Apostel Petrus schreibt ja auch über die Briefe von Apostel Paulus. Nicht wahr, dass das auch manche Stellen schwierig sind. Und manche Menschen versuchen alles um ihre Vorteile oder wie sie verstehen wollen, umdrehen wollen. Ja, also in diesem Buch, in Offenbarung, sehen wir unserem Herrn Herrscher ja über den ganzen Universum. König der Könige, Herr der Herren. Er ist der Bräutigam, Haupt der Gemeinde, der Löwe aus dem Stamm Juda, Wurzel Davids wird er genannt. Er ist der Richter, König, Hohepriester. In den eben verlesenen Versen haben wir ja Jesus Christus ja als Lamm gesehen, geschlachtet dasteht. Dort im Himmel, ja, ist ein Thron. Johannes beobachtet den Thron und ja, den, der auf dem Thron sitzt und was alles um den Thron herum geschieht. Der auf dem Thron sitzt, ja, hat ein Buch in seiner rechten Hand. Niemand kann es öffnen. Niemand im Himmel. Niemand auf der Erde und niemand unter der Erde. Ja, sogar niemand ist würdig, es anzublicken. Das hat so eine tiefe Wirkung auf Johannes, dass er weint. Liebe Geschwister, das Buch, was Johannes dort sah, war eigentlich nicht wie das Buch, wie wir die heute Bücher sehen. Das war vielmehr eine Papierrolle. Damals im Mittelalter, noch früher sogar vielleicht, hat man besondere Urkunden auf diese Weise vorbereitet. Das heißt, auf der Innenseite schreibt man, was die Sache ist, was die Urteil ist, und die Außenseite bzw. Rückseite hat man einen Zusammenhang davon geschrieben, hat man zusammengerollt und mit Siegeln versiegelt. Das muss man eigentlich so verstehen. Deswegen Innen- und Außenseite war beschrieben. Aber jeder wusste, was das ist. Deswegen war niemand würdig. Nämlich in dieser Rolle befindet sich die Urteil, Gericht auf diese Erde, auf dieses Universum. Wenn ich meine Bibel auf die Buchregal stelle, dann sehe ich ja von außen, da steht nämlich die Bibel. Die Menschen, die entrückte Gemeinde, auch die ganze Engelswelt, war nicht würdig, das Buch zu nehmen, beziehungsweise Gericht auf diese Erde auszuüben. Johannes deswegen weilt. Aber gerade da, dann hört er eine Stimme. Eine Stimme, der voller Trost ist. Einer der Ältesten sprechen ihm an. Wer sind diese Ältesten? Wenn wir die Kapitel 4 lesen, dann sehen wir, dieser Thron Gottes, umringt war mit 24 anderen Thronen. Auf diesen Thronen saßen 24 weiß gekleidete Männer. Und auf ihren Häuptern trugen sie goldene Kronen. Manchmal sagt man, im Himmel wird nicht gesessen, sondern steht man in manchen Gemeinden nur auf und so weiter. Aber im Himmel sitzen zu dürfen, ist meines Erachtens die größte Ehre. Ein Beispiel kann ich euch geben, was von vollem irdischen Königen, wie das Fall war. Also Topkapı Palace in Istanbul. Thomas, diese Miniaturbilder ist nicht mehr da, habe ich nicht gesehen bei einem letzten Besuch. Aber im Topkapı Palace, wenn man im Garten hineinkam früher, und dann gab es riesengroße Bilder, also diese Bilder sind fotografiert und dann groß dargestellt als Pano. Und einer von diesen Bildern wurde dargestellt, wie das war bei der osmanischen Sultanszeit, wie alles abläuft. Der Beamten, die großen Beamten der osmanischen Sultan kamen einmal im Jahr zusammen. Und sie berichteten Sultan und brachten ihren Anliegen. Und sie wurden belohnt oder gelobt oder bekamen Anweisungen. Und ein großer Hof und ein Thron dahingestellt. Und nur einer saß. Nicht die Prinzen, nicht die Prinzessinnen, nicht die Wesir, die Ministerpräsident des Reiches. Der Sultan allein, nämlich. Niemand, aber niemand dürfte ihm anblicken, dass der Sultan erlaubt. Sie nahten ihm einfach so gebückt der Haltung, Hände gebunden. Als man den Sultan seine Anliegen brachte und dann verließen musste, konnte man nicht einfach seinen Rücken drehen und gehen. Man musste rückwärts laufen. So war bei vor dem osmanischen Sultan. Liebe Geschwister, die entrückte Gemeinde, die Ältesten symbolisieren die entrückte Gemeinde. Entrückte Gemeinde sitzt auf dem Thronen im Himmel, umringt Gottes Thron. Was für eine Ehre für die Gemeinde Jesu. Was für eine Ehre. Hatte Jesus nicht selbst gesagt in Johannes Kapitel 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr die Sklaven, denn die Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, sondern ich nenne euch Freunde. Viel mehr als Freunde sind wir, Gottes Kinder. Denen hatte er das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Was sagt der Älteste zu Johannes? Er sagt, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Als Johannes diese Worte horcht, fasst er wieder Mut. Es gibt doch jemanden, der würdig ist, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Nämlich der Löwe aus dem Stamm Juda. Die Verse, die gelesen wurde, würde ich nicht lesen. Aber das ist einer der ältesten Titel, was der Jesu in der Bibel gegeben wird. Ja, als Jakob in seinem Sterbebett lag, verglich er ja Juda mit einem Löwen. Der Herr wird von also dem Löwen aus dem Stamm Juda verglichen. Gleichzeitig wird er aber auch Wurzel Davids genannt. Und das ist auch ein Titel Jesu, den wir in Jesaja Kapitel 11 finden. König David wird Folgendes gesagt in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum befestigen. Diese Prophezeiung, ja, ging weiter durch den Prophet Jesaja, wird nämlich in Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Diese wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende sein. Diese Prophezeiung bleibt auch nicht da, sondern wird irgendwann mal zu Ende gehen. Das Gleiche oder fast Gleiche wird auch Maria gesagt in Lukas Kapitel 1, die Verse 32 und 33. Diese wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Königstum wird kein Ende sein. Dann in Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und vier lebendigen Wesen, und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Die sind die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Vier lebendigen Wesen müssen gewaltig ausgesehen haben. Das sind die Cheruben. Wenn wir Kapitel 4 lesen, dann diese Cheruben haben Flügeln und dass sie vier Gesichter haben, Löwe, Stier und Mensch und Adler. Wenn wir über diesen gewaltigen Engel mehr erfahren möchten, dann müssen wir Hesekiel Kapitel 1 und Kapitel 10 lesen. Aber interessanterweise werden unsere Blicke nicht diesen gewaltigen Engelswesen ja gelenkt, sondern ein klitzekleines Lämmlein. Ein Lamm hingerichtet, also das wie geschlachtet dasteht. Gott hatte im Alten Testament befohlen, dass für das Passafest ein Lamm ohne Fehler geopfert werden sollte. Also um das zu prüfen, ob das Lamm fehlerhaft ist oder nicht, musste vier Tage lang im Haus leben. Und zahm gemacht werden, zur Schlachtung vorbereitet zu sein. Ja, das Lamm, das Johannes hier in seiner Vision sieht, ist auch so ein glitzekleines Lamm. Zahm. Genau wie ja, Prophet Jesaja in Kapitel 53 ja, vorhersagt. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er tat seinen Mund nicht auf. Genau das gleiche Lamm, was der Johannes der Täufer hinweist. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes sieht inmitten des Thrones der vier lebendigen Wesen Cheruben und der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Ich weiß es nicht, ob wir schon mal ein geschlachtetes Lamm gesehen haben, aber ich bin in der Türkei geboren und 70 Tage nach Ramadanende kommt der Opferfest. Und meine Eltern haben auch geschlachtet, als wir Kind waren. Und als kleines Kind habe ich den toten Lämmer gesehen. Als sie geschlachtet waren, waren sie leblos da. Aber das Lamm, was hier, wie wir hier sehen, ist geschlachtet, aber steht. Das ist ein wunderbarer Hinweis auf die Auferstehung unseres Herrn. Also unsere Ostergeschichte ist kein Märchen, sondern eine Wahrheit. Und er bereitet sich vor seinem zweiten Kommen in diese Welt. Ja, das merken wir eigentlich alle. Alle Geschehnisse auf dieser Erde weisen darauf hin, er muss bald kommen. Inmitten des Thrones zu sein bedeutet, dass der Herr gerecht richten wird. Wir haben einen gerechten Herr. Das Lamm hat 7 Hörner. Also Hörner symbolisieren in der Heiligen Schrift Kraft und Macht und militärische Stärke. Der Kraft unseres Herrn ist größer als die größte und mächtigste Militärkraft dieser Erden. Ja. Die 7 Augen des Lammes weisen auf die Weisheit hin, der über allem steht. Er sieht alles, er beobachtet alles, er registriert alles. Deswegen kann er ein gerechtes Urteil geben. Früher sagte man, ja, woher findet der Gott so viele Papiere, der alles schreiben kann? Eben hatten wir einen Spaziergang, also unser Dönerladen gibt es hier, wo wir immer was essen. Da direkt daneben gibt es einen Telefonladen. Wir haben die alten Telefonapparate gesehen, wie groß die waren, ja, damals, als sie angefangen waren und fast 5000 D-Mark kosteten. Jetzt sind sie so klein. Mit denen kann man viel mehr Dinge machen. Und innen drin vielleicht eine klitzekleine Chip und passen Hunderte, Tausende Bücher. Die Menschen stellen diese Frage nicht mehr. Was für Mensch so möglich ist, für Gott ist alles möglich. Ja, das Lamm wird gerechtes Urteil ja sprechen. Dann wird von 7 Geistern gesprochen, allerdings nicht das erste Mal, also in Offenbarung wird darüber schon mal berichtet. Natürlich, Gott hat keinen 7 Geister. Ich denke, dass es sagt uns, wie vollkommen der Geist Gottes ist. Wenn wir Gläubige, ja, zum Wiedergeboren sind, diesen Geist in uns nehmen, der Geist in uns Wohnung macht, also wir haben einen vollkommenen Geist Gottes, der mit uns ist. Die ganzen Fülle des Geistes Gottes wurden hier vor unseren Augen gestellt, liebe Geschwister. Der Herr Jesus Christus ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Aber, ja, er ist auch das Lamm. Das Lamm charakterisiert sein erstes Kommen, seine Gnade, seine große Liebe. Aber wenn er wiederkommt, er wird nicht als Lamm kommen. Er wird als Löwe hier sein, als Herrscher, als Richter. Vers 7 haben wir gelesen, und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Das Lamm steht nicht still da. Das sehen wir, dass es in Bewegung ist. Die Gemeinde wurde ja im Kapitel 4 schon entrückt. Leider, für die, die zurückbleiben müssen, bleibt eine große Trübsalzeit, Gerichtszeit. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also schauen wir uns noch einmal an, wie die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten anbeten. Die Ältesten haben eine Harfe in ihren Händen, aber sie spielen nicht darauf. Also, wenn ich da sein würde, also als Repräsentant der Gemeinde, und ich kann gar kein Instrument spielen, was soll das bezwecken, würde ich fragen. Also ich bin nicht so begabt wie Daniel. Aber muss ja einen Zweck haben. Ein Harfe ist ein Symbol des Lob und Preis. Die Gemeinde Jesu bringen ihren Lob und Preis zu ihrem Herrn dar. Wir sehen diese Ältesten, ja, die Gemeinde versinnbildlichen wie die Priester. Im Neuen Testament gibt es ja kein Priestertum wie im Alten Testament. Gott hat uns, jeden von uns, Mann oder Frau, in die Stellung des Priesters versetzt. Jeden Gläubigen. Hier sehen wir die Ältesten mit goldenen Schalen in ihren Händen. In diesen Schalen befindet sich Räucherwerk. Und das weist die Gebete der Heiligen hin. So steht hier, also braucht man nicht zu kommentieren. Die Priester des Alten Testamentes verbrannten zweimal täglich Räucherwerk im Tempel. Dieser Geruch und also drang bis ins Allerheiligste. Und das war das Symbol der Gebete des Volkes Israels und heute, ja, versinnbildlich unsere Gebete, Gebete der Gläubigen. Ich weiß es nicht, ich kenne nur ein paar Leute hier ganz gut, also Thomas zum Beispiel. Ja, und ich weiß es nicht, was in den Herzen des Einzelnen heute Morgen hervorgeht oder im Leben, ja, Einzelnen von euch. Ja, vielleicht Kummer da, vielleicht Probleme da, vielleicht Krankheiten da. Und man betet lange, lange und Gott gibt keine Antwort. Und du fragst vielleicht, ist es noch wert, weiter zu beten? Ist meine Gebete überhaupt werden erhört? Wenn du gerne sicher sein möchtest, dass deine Gebete nicht umsonst sind, dann komm und blicke zusammen mit Johannes und 24 Ältesten, die vor dem Lamm Gottes niederfallen und anbeten. In ihren Händen befinden sich goldene Schalen. In diesen goldenen Schalen befinden sich die Gebete der Gläubigen. Auch deine Gebete sind darin enthalten, angefangen von dem Zeitpunkt, als du dein Leben dem Herrn übergegeben hast. Deine Gebete sind nicht umsonst, stehen vor dem Thron des Lammes als angenehmer Geruch. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und du hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zur Erde, zu einem Königtum, zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Ein neues Lied. Egal wo uns ein neues Lied in der Bibel uns begegnet, das Thema ist eigentlich Errettung. Ja, erinnern wir uns, das Volk 430 Jahre Ägypten, die meiste Zeit als Sklave. Endlich sind sie raus aus Ägypten. Und ja, sie kommen am Schilfmeer. Und plötzlich merken sie, dass Pharao nicht aufgegeben hat und mit seinem Kriegswagen hinter ihnen her. Vor ihnen das Meer und hinter ihnen, ja, mächtige Armee des Pharaos. Einige zumindest beginnen schon zu murren. Gab es in Ägypten keine Gräber, deswegen hast du uns hierher gebracht, Mose? Mose teilt das Rote Meer und die ganze Volk Israel geht zu trockenen Füßen hindurch. Und das gleiche Pharao und seine Soldaten versuchen, das Meer schließt sich zusammen und Gottes Gericht fällt auf diese Menschen. Und auf der anderen Seite des Ufers, Miriam, Schwester Mose, und sie bilden einen Chor und sie singen ein neues Lied. Ich will dem Herrn singen. Ein neues Lied. Was für eine Errettung. Ja, sie rühmen die große Rettungstat des Herrn. Sie rühmen das geschlachtete Lamm hier in Offenbarung. Die Gemeinde Jesu. Leider, solche Lieder, was das Lamm Gottes betrifft, verschwinden eine nach dem anderen aus unserem Liederbücher, nicht wahr? Aber wie wertvoll ist das Lamm, Blut des Lammes? Ja, es wurde ja gelesen, die Petrusverse. Dann ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, also christlicher Tradition, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Als Jesus sein Werk am Kreuz vollbrachte und dann wissen wir, was geschah. Der Vorhang, den zwischen aller Heiligen und der Heiligen Plätzen und den Rest trennte, also wurde zerrissen von oben bis unten. Diesen Heiligen, aller Heiligen, dürfte nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein. Zwar mit dem Blut, mit dem Opfer für das ganze Volk und für seine Sünden. Und das war freilich keine fröhliche Aufgabe für diesen Hohepriester. Er zitterte und bangte wahrscheinlich. Würde Gott unsere Opfer annehmen? Man sagt, auf seinen Rock befand solche kleine Glöckchen. Ja, als er lief, hineinging und Blut sprengt, also sprengendes Blutes, sprechendes Blutes bedeutet also. Und ja, als die anderen Priester hörten die Stimme des Glocken und sie waren wahrscheinlich in großer Freude. Gott hat unsere Opfer angenommen. Man sagt auch, dieser Priester hatte ein Seil gebunden in seinem Fuß, das man ihm rausziehen konnte, falls er unwürdigerweise hineingehen würde und dort stirbt. Blut des Lammes ermöglicht uns, dass wir in Gottes Gegenwart treten, liebe Geschwister. Es ist wichtig. Wir sehen auch hier in diesem neuen Lied, dass auch die Errettung für alle gilt. Ja, aus jedem Stamm, jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation wurde durch sein Blut erkauft. Christentum ist nicht Eigentum irgendeines Volkes, Gott sei Dank. Erreicht, ja, in entlegensten Orten dieser Erde und rettet auch heute noch Menschen. Türken, Afrikaner, Chinesen, was weiß ich. Ich denke, wir werden im Himmel überreich sein. Wir sind jetzt fromme Siegerländer, ne? Ist ja bekannt. Und man denkt manchmal, naja, zumindest verhalten wir manchmal so, dass wir in dem Himmel eine besondere Ecke bekommen werden. Aber ich denke, Siegerländer zuerst und auch viele Gläubige werden überreicht sein, wenn sie im Himmel sind. Nämlich, wir werden die Leute werden dort nicht treffen. Mit christlichem Glauben lackiert waren, aber in Wirklichkeit nicht Jesu gehörten. Und wir werden dagegen Leute dort treffen, die wir sagen, asoziale, Asylanten und was weiß ich, Randgruppen der Welt, diese Gesellschaft, die werden da sein, weil sie persönlich in Anspruch genommen haben, das Blut Jesu für ihre Sünden. Denn das Lied, das wir dort singen werden, wird wunderbar sein. Ich weiß es nicht, in welcher Sprache sein. Also, und ich weiß es nicht, ob mein R wird immer dort rollen wird, ich denke, es wird wunderbar sein. Zum Schluss, nur mit kurzen Worten, möchte ich mal zusammenfassen. Liebe Geschwister, zu dem Reich Gottes kann man nur, aber nur durch den Glauben an Jesus Christus Zugang bekommen. Man sagt, alle Wege führen nach Rom. Thomas, kennst du Rom besser? Also sag mal, wahrscheinlich so viele Wege führt nach Rom. Es mag sein, wir sagen in Türkisch, alle Wege führen nach Bagdad. Aber ein einziger Weg führt Vater im Himmel. Nämlich der Weg selbst ist Jesus Christus. Und es ist in kein anderen das Heil und auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir errettet werden müssen. So steht in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Wir sind zu Priestern gemacht. Wir können ohne Mittelperson, egal wo wir sind, egal in welcher Lage wir sind, wir können zu unserem Herrn kommen mit unseren Anliegen, mit unserem Leid, aber mit unserer Freude, mit unseren Wünschen, aber mit unserem Lob. Wir können in goldenen Schalen unser Räucherwerk darbringen. Egal, ob wir die Gebetserhörung sofort hören und bekommen oder nie bekommen werden, müssen wir wissen, dass sie in Gottes Gegenwart sind. Wir können ihm danken für das, was er für uns getan hat. Wir können ihm preisen, dass er für uns das siegreiche Lamm geworden ist, dass wir für unsere Errettung nichts, aber nichts machen müssen und wir können auch nichts und gar nichts hinzufügen. Wir können ihm danken als Gerettete und das neue Lied singen. Das dürfen wir jetzt auch tun. Und in der Ewigkeit werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Ich bitte vielleicht ein oder zwei für uns betet zum Schluss.